Wir fahren weiter in der Reihe der Glaubensvorbilder, und zwar im Hebräerbrief im Kapitel 11, ein weiteres Mal die Verse 32 bis 34. Diesmal konzentrieren wir uns dann auf Jephtha. Wir wollen über seinen Glauben nachdenken. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, und das ist Gottes Wort: Und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Ja, lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns bereit machst, dein Wort zu hören und der Bereitschaft zu gehorchen, wo du zu uns sprichst, in unsere Herzen redest und uns Dinge aufzeigst, vielleicht Dinge, die wir ändern sollten. Herr, du bist derjenige, der uns verändert. Wirke du durch dein Wort an uns, mach uns bereit zu hören, wie ein Jünger hört, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wenn wir diese verschiedenen Männer und Frauen studieren, die uns als Vorbilder des Glaubens gegeben wurden, anbefohlen sind hier, dann ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, was an ihrem Glauben so charakteristisch ist, dass man dann nachahmen kann, was wir ihnen nachmachen sollten. Es heißt ja, wir sollen auf den Glauben der Väter schauen und ihren Glauben nachahmen. Aber das ist nicht das Einzige hier. Mindestens so wichtig ist etwas anderes, das wir eigentlich immer im Kopf und im Herzen behalten sollen, wenn wir im Alten Testament lesen, aber auch hier, wenn wir durch das 11. Kapitel des Hebräerbriefes gehen, dass dieses 11. Kapitel im Zusammenhang des ganzen Briefes steht. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Der Brief wurde ja mit einer ganz bestimmten Absicht geschrieben. Wir können es auch so sagen: Es ist der ganze Brief, nämlich die Kapitel 1 bis 10 und dann auch 12 bis 13, diese Kapitel erklären uns eigentlich, warum wir die Vorbilder in Kapitel 11 brauchen. Die Empfänger des Briefes hatten Christus, seine Herrlichkeit und die Bedeutung seines Lebens und Sterbens aus den Augen verloren. Sie hatten offenbar angefangen zu denken, dass es gut ist, dass es genügt, wenn sie einfach formell die Religion einhalten, die ihnen ihre Väter überliefert haben. Wenn sie einfach so diese religiösen Zeremonien des Alten Testamentes halten, das genügt. Und so haben sie angefangen, wieder dahin zurückzugehen, weil sie ja von den Juden verfolgt wurden, weil sie sich auf Christus stützten in ihrem Glauben und ihrer Anbetung. Der Schreiber des Briefes zeigt ihnen, dass sie damit, indem sie eben zu diesen Zeremonien und Opfern zurückgegangen sind, dass sie damit eine christuslose Religion ausüben. Und mehr noch, und das ist jetzt die zentrale Botschaft des Briefes: dass nämlich all das, was sie durch die Schriften von den Vätern überliefert bekamen, dass das auf Christus hinführt. Und dazu gehören nicht nur all die Zeremonien und die Symbole des Gottesdienstes im Alten Testament, sondern auch die Personen. Die Personen und ihre Ämter, Propheten, Priester, Könige und auch die Richter, sie hatten eine Bedeutung über ihr gegenwärtiges Amt hinaus. Sie waren auch Vorläufer des Christus. Und darum sollten wir nicht nur danach fragen, wie sie mit Gott gelebt haben, diese Menschen, und dann sagen, lasst uns glauben wie Abraham. Lasst uns so treu sein wie Mose. Lasst uns mutig sein wie Josua, stark sein wie Simson oder wie David oder wie Daniel und so weiter. Und wir sollten auch fragen, was sehen wir in diesen Männern von Christus? Was bilden sie von ihm ab? All diese Vorbilder sind Vorläufer von Christus. Und sie sind darin unvollkommen natürlich, weil sie Sünder sind. Aber sie zeigen dennoch, was Christus für sein Volk tun wird. Ja, was er durch sein Leben und Sterben auch für uns getan hat. Eben das sehen wir auch bei Jephtha. Ob wir es glauben oder nicht. Wir sehen Christus in Jephtha. Jephtha ist einer der Männer des Alten Testaments, die uns vielleicht nicht so gut bekannt sind. Was vielleicht die meisten noch über ihn wissen, ist, dass er dieses eigenartige Gelübde gemacht hat. Aber in Wirklichkeit gibt es in seinem Leben viele Dinge, die auf Christus hinweisen, die unseren Blick über ihn hinaus auf Christus lenken. Und wir wollen jetzt miteinander bedenken, wie alles, was in Jephthas Leben Christus ähnlich war, durch die Kraft des Geistes auch unseren Glauben und unser Leben bestimmen soll. Jephtha hatte ja keinen guten Start. Wenn Gott nicht in sein Leben eingegriffen hätte und wenn er der Natur ihren Lauf gelassen hätte, dann wäre es mit ihm ganz sicher nur noch bergab gegangen. Seine Voraussetzungen, die er auf den Weg mitbekommen hatte, die mussten fast unweigerlich ihn auf den Abwärtsweg führen. Sein Vater war seiner Frau untreu, hatte eine Hure besucht und diese wurde von ihm schwanger. Jephtha war der Sohn einer Hure. Der Vater hat ihn trotzdem mit seinen anderen Söhnen aufgezogen, aber er wurde von seinen Brüdern nicht akzeptiert. Und vielleicht oder wahrscheinlich sogar hat Jephtha seine Mutter überhaupt nicht gekannt. Er wurde schließlich verachtet von seinen Brüdern. Er wurde verachtet und ausgestoßen. Du sollst nicht mit uns erben. Geh weg, wir wollen dich nicht mehr in unserer Nähe haben. Du bist keiner von uns. Verschwinde, du kannst so weit weggehen von uns wie möglich. Und das hat er getan. Er ließ sich im Land Tob nieder. Das ist wirklich am äußersten Ende im Nordosten von Kanaan. Und dort kam er in schlechte Gesellschaft und hatte Gemeinschaft mit ehrlosen Leuten. Er hat sich herumgetrieben mit Gesindel, könnte man sagen. Sein schlechtes Leben ging wirklich weiter bergab. das so einen schlechten Start hatte. Und er hatte wohl keine andere Möglichkeit, als mit solchen Leuten zu verkehren, denn die anständigen Leute, die wollten ja nichts mit ihm zu tun haben. Mit wem sollte er sonst jetzt noch verkehren? Die Verachtung seiner Brüder trieb ihn dazu, nun wirklich wie ein Hurensohn zu leben. Dennoch musste in dieser Zeit schon ein Same von dem geistlichen Erbe des Volkes Gottes in ihm vorhanden sein. Wir sehen später, als er in seine Heimat zurückkehrt, dass er gute Kenntnis von Gottes Heilsgeschichte und von seinem Gesetz hatte. Wir wissen nur nicht, wann er zum Glauben seiner Väter zurückkam. Aber diese Erwähnung, er wurde von seinen Brüdern verachtet und ausgestoßen und sammelte unehrenhafte Leute um sich, das lässt uns auch schon nach vorne blicken. Über David auf Christus und seine Kirche. Ja, auch David, als er vor dem König Saul floh, sammelte ähnliche Gesellen um sich. Wir lesen das im 1. Samuel 22, Vers 2. Es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er, David, wurde ihr Anführer. Und auch der Herr Jesus, auch er wurde verachtet. Auch ihn wollten seine Brüder, die Juden, nicht in ihrer Mitte haben. Und auch er sammelte Männer und Frauen um sich, die in der jüdischen Gesellschaft keine Ehre hatten. Ehrlose Leute, raue Gesellen wie Fischer, Sikarier, das waren Widerstandskämpfer, eine Art Terroristen dieser Zeit, die gegen die Römer kämpften und sie umbrachten. Zöllner sammelten sich um Jesus, das waren Betrüger, Huren. Das ist das Material, die Steine, mit denen der Herr seinen Tempel, seine Kirche baut. Ist das nicht fast unbegreiflich? Mit solchen Menschen baut der Herr seine Kirche. Der Herr beruft sich nicht Leute, die erst nachdem sie ehrbare Bürger geworden sind, religiöse Vorbilder geworden sind, zu ihm kommen. Nein. Paulus schreibt im 1. Korinther 1, Vers 26 und folgende: Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden machte. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Und die Welt, die sich selbst für weise und für besser hält, will mit dem Herrn und seiner Kirche nichts zu tun haben. Sie wollen sie so weit wie möglich weghaben. So erfüllt sich das schattenhafte Bild, das wir in Jephta sehen. Aber glücklicherweise geht es weiter. Jephta hat einen Auftrag. Gott hat ihn als Hilfe für sein Volk berufen. Nicht die guten Leute, die Brüder, die da geblieben sind, sondern ihn, den Verachteten, hat Gott berufen, dass er Hilfe für sein Volk sein soll. Und dieser Ruf Gottes beginnt in seinem Leben jetzt Gestalt zu gewinnen. Die Israeliten waren in ihrem Kampf gegen den Feind, die Ammoniter, überfordert. Sie suchten nach Hilfe. Bestimmt hatten sie alle anderen Möglichkeiten schon durchgespielt und durchgedacht. Aber sie sahen schließlich nur noch diese eine Lösung. Wir brauchen diesen Jephtha doch. Und sie überwinden ihren Stolz und rufen ihn zurück. Ja, und so geht es mit den Menschen dieser Welt und mit dem Herrn und seiner Kirche. Man will ihn und uns nicht haben. Geht weg! Ihr seid nicht von uns. Ihr seid uns im Weg. Ihr seid uns unbequem, unangenehm. Verschwindet von hier, so weit wie möglich weg. Ein Mensch besinnt sich erst auf Christus und seine Hilfe, nachdem er alle anderen Wege und Weisheiten ausprobiert hat und gescheitert ist. Bevor wir den verachteten Christus und seine Leute in unser Leben lassen, müssen wir erkennen, was und wie groß unser Problem im Leben ist und wer uns helfen kann und wie er uns helfen kann. Ich denke, hier sehr treffend erklärt uns der Heidelberger Katechismus genau das in der zweiten Frage und Antwort, nachdem gefragt und geantwortet ist, dass wir einen Trost im Leben und im Sterben brauchen, dann fragt der Katechist: Was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig und leben und sterben kannst? Die Antwort ist erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist, zweitens, wie ich von all meinen Sünden und Elend erlöst werde. Das ist das, was stattfindet bei Jephtha und seinen Brüdern und der Rettung, die sie nun bekommen. Das ist das, was passiert, wenn Menschen erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen und sich Christus zuwenden, ihn um Hilfe bitten. Jephtha ist von Gott berufen, das Elend der Israeliten zu beenden. Und hier kommt nun sein Glaube zum Ausdruck und auch zur Anwendung. Er musste zu diesem Zeitpunkt schon verstanden haben, was das wahre Problem der Israeliten ist. Sie sind durch ihre eigene Schuld und Sünde ja in dieser bedrängten Situation. Sie haben Gott den Rücken zugekehrt. Sie hörten nicht mehr auf ihn. Immer wieder heißt es im Buch der Richter, jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht ist. Und das war das, was in Gottes Augen nicht recht war. Jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht ist. Und darum hat Gott sie in Bedrängnis gebracht und hat ihre Feinde stark werden lassen, sodass sie die Überhand bekamen. Und Jephtha wusste, dass sie nur durch Gottes Gnade und Eingreifen gerettet werden können. Nicht er und seine Männer können die Not abwenden, sondern Gott, der Herr, allein. Dass er das weiß, sehen wir daran, wie er seine Antwort an die Ältesten von Gilead jetzt formuliert. Er sagt, wenn ihr mich zurückholt zum Kampf gegen die Söhne Ammon und der Herr sie vor mir dahin gibt, werde ich dann euer Oberhaupt sein. Er sagt nicht, wenn ich die Ammoniter für euch besiege, sondern er sagt, wenn der Herr sie dahin gibt. Und dann, nachdem sie ihn dann als Anführer eingesetzt haben, heißt es sofort, und Jephtha redete all seine Worte vor dem Herrn in Mizpah. Er geht nach Mizpah an den Ort, wo das Heerlager Israels ist, und er betet zu dem Herrn um Hilfe. Durch den Glauben weiß Jephtha, der Kampf, den er aufnimmt, ist nicht sein Kampf, sondern Gottes Kampf. Und darum muss er im Gebet vorbereitet, mit Gott besprochen sein. Er braucht nicht nur Gottes Kraft, er braucht auch Gottes Weisheit. Diese göttliche Weisheit wird ihm gegeben. Wir sehen sie in der Vorbereitung des Kampfes. Jephtha stützt sich auf stürzt sich nicht einfach blind in den Kampf und auf den Feind. Er ist besorgt um Gerechtigkeit und Gnade. Bevor er im Auftrag Gottes jetzt Gericht übt am Feind Israels, schafft er Klarheit darüber, dass das Gericht an den Ammonitern gerecht ist. Und er gibt ihnen Gelegenheit, umzukehren und vielleicht auch Gnade zu erlangen. Er orientiert sich dabei an der Geschichte Gottes mit seinem Volk, die bis dahin aufgeschrieben ist, an seiner Bibel. Das sind mindestens die ersten 5 Bücher Mose, die er hat, aus denen er Kenntnis hat über Gottes Geschichte mit seinem Volk, über Gottes Handeln, über Gottes Wesen. Und er hält den Ammonitern vor Augen, worin sie sich gegenüber dem Herrn und seinem Volk schuldig gemacht haben. Er weiß aus den Heiligen Schriften, Israel ist in dem Land an dem Ort, wo der Herr sie hingestellt hat. Die Ammoniter stellen sich dem Heilsplan Gottes entgegen. Das ist ihre Sünde. Erst als klar wird, dass sie von dieser Sünde nicht umkehren, führt Jephtha das Gericht aus. Und darin ist Jephtha ein Schatten des Christus, eine Vorschattung des Christus. Der Herr Jesus kam in diese Welt, um den Menschen vorzuhalten, dass sie durch ihre Sünde gegen Gott rebellieren. Und er predigte ihnen das Evangelium, bot ihnen Gottes Gnade an. Wer umkehrt und an ihn, den Erlöser, glaubt, kommt nicht unter das Gericht. Nur die Menschen, die sich weigern, ihre Schuld anzuerkennen und umzukehren, Gottes Angebot der Begnadigung anzunehmen, die werden gerichtet. Heute ist noch Zeit der Gnade. Die Zeit, in der das Evangelium von der Kirche verkündet wird. Wenn er, der Herr, dann wiederkommt, wird er kommen, um sein Volk zu retten und diejenigen, die rebellisch blieben, ins ewige Verderben zu werfen. Das ist das Gericht Gottes. Jephtha führt schließlich als Vorschattung davon die Rettung und das Gericht aus. Der Geist Gottes kommt über ihn, der ihn für dieses Werk ausrüstet. So sandte der Herr gut 1000 Jahre später den Geist auf die Apostel und damit auf die Kirche, um sie für dasselbe Werk auszurüsten, das Evangelium und das Gericht Gottes zu verkündigen. Wie der glaubende Jephtha lebt und kämpft, der glaubende Christ aus der Kraft des Geistes Gottes. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Macht und den Einfluss der Sünde und der Welt in unserem Leben. Johannes 16, Vers 8, da hat der Herr ja vorausgesagt, der Geist Gottes, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Und er stärkt uns darin, im Kampf siegreich zu sein, Sünde zu überwinden, Gott gefällig und zu seiner Ehre zu leben. Nun, Jephthas Glaube wird in einer weiteren Sache gezeigt, die für viele Bibelleser schwer verständlich ist oder sogar ihnen Kopfzerbrechen bereitet, nämlich in seinem Gelübde, das er Gott macht, bevor er in den Kampf zieht. Im Richter 11, Vers 30 und 31. Wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Ich will ihn zum Opfer geben. Jephtha hat sicher ein voreiliges und auch ein unnötiges Gelübde gemacht. Er hätte das nicht tun müssen. Zumindest nicht, um mit Gott einen Handel zu machen, damit er ihm den Sieg schenkt. Der Herr hat ihn ja lange zuvor genau dazu ausgesondert und berufen, dass er Israel vor den Ammonitern rettet. Das hat Jephtha vielleicht in seinem Eifer vergessen und hat so dieses Gelübde gemacht. Ich bin aber von zwei Dingen überzeugt hier. Erstens glaube ich nicht, dass Jephtha seine Tochter tatsächlich auf dem Altar als Brandopfer geopfert hat, wie manche das verstehen. Er wusste, dass das im Gesetz ganz klar verboten ist. Nur die Ammoniter taten solche Dinge, ihre Kinder oder ihre Söhne durchs Feuer gehen lassen. Das war etwas, das bei den Ammonitern vorkam. Jephtha dagegen dachte wohl an das Gebot, dass die erstgeborenen Söhne, die Gott für sich beanspruchte, dass sie durch ein Opfer ausgelöst werden sollten. Ein stellvertretendes Opfer. Von den Tieren konnte das Erstgeborene entweder geopfert werden oder eben durch ein stellvertretendes Opfer ausgelöst werden. Menschliche Erstgeborene, das heißt Söhne, mussten durch ein Opfer ausgelöst werden. Sie mussten ausgelöst werden. Sie durften natürlich nicht Gott geopfert werden. Jephtha hatte keinen Sohn, nur eine einzige Tochter. Und ich glaube, dass Jephtha seine Tochter dem Herrn hingab, aber in der Weise, dass er sie zur Ehelosigkeit verpflichtete und in den Dienst des Herrn gab. Dass sie also irgendwo hingehen musste, um dem Herrn da zu dienen. Vielleicht im Heiligtum, in irgendeiner Aufgabe. Die Ehelosigkeit ist das Opfer, das Jephtha und auch natürlich seine Tochter gebracht haben. Es heißt am Ende des Berichtes über diesen Vollzug des Opfers, dass Jephthas Tochter in die Berge gehen wollte, um eben ihre Jungfrauschaft zu beklagen. Nicht zu beklagen, dass sie ihr Leben verlieren sollte, wenn sie geopfert wird, sondern dass sie ihre Jungfrauschaft beklagen wollte. Und das heißt, dann heißt es ganz am Schluss auch, dass Jephtha sein Gelübde ausführte, so dass sie nie einen Mann erkannt hatte. Das Opfer, das Jephtha und seine Tochter brachten, war, dass die Familie Jephthas nun keine Nachkommen mehr haben würde, was in Israel wirklich eine Schande und ein Anlass zu großer Trauer war, wenn jemand keine Nachkommen hatte, die seinen Namen aufrecht erhielten im Volk. Wir können in dem Gelübde aber auch großartige Früchte von Jephthas Glauben sehen. Wir sehen eine Liebe zu Gott, die bereit ist, das Liebste hinzugeben, was einem das Liebste, das Wichtigste ist. Und wir sehen Integrität und Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Jephtha sagte ja nicht am Anfang, wenn du mir den Sieg gibst über die Ammoniter, dann gebe ich dir diese Sache oder jene Sache. Er wählte nicht selber aus, was er entbehren wollte. Er überließ es Gott, ihm zu sagen, was er ihm geben sollte. Ja, was immer es ist, das aus meiner Tür herauskommt, was du mir widerfahren lässt, was du mir zeigst, was immer du von mir verlangst, ich will es dir opfern. Was der Herr bestimmen würde, wollte er geben. Und er gehorchte auch dem Gebot aus dem Gesetz, wo es heißt im 4. Mose 30, Vers 2, wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, ein Enthaltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Auch als das bedeutete, dass Jephtha sein Liebstes, seine einzige Tochter geben musste, dass sie ihm genommen wird und dass damit auch seine Zukunft und die seiner Familie dann beendet wird. Auch als er das sah, war er bereit zu gehorchen. Nebenbei bemerkt, er hatte ja auch seine Tochter so im Wort Gottes erzogen, dass sie wusste und dass sie ihm dann das sagte: Wenn du ein Gelübde geleistet hast, musst du es erfüllen, Vater. Es ist nicht so wichtig, wie es uns ergeht, sondern dass das Volk Gottes gerettet werde. Jephtha hat in seinem Glauben die Liebe Gottes ausgelebt. Gott, der Vater, war bereit, sein Liebstes, seinen Sohn hinzugeben, damit sein Volk gerettet wird. Und der Herr Jesus wird in dieser Hingabe abgebildet. Er hat nicht nur auf seine Familie in dieser Welt verzichtet, sondern hat sich selber tatsächlich als Opfer für uns hingegeben, damit wir vor dem gerechten Gericht Gottes gerettet werden. Jephtha spiegelt diese Liebe und Hingabe des Herrn wider. Und er ist dadurch ein Vorbild des Glaubens für uns. Er hat erfahren, dass der Herr ihn aus dem Leben eines Vagabunden herausgerufen und ihn zu einem Kämpfer und Retter seines Volkes gemacht hat. Seine Dankbarkeit dafür bewegte ihn, dass er bereit war, diesem Herrn alles zu geben. Herr, ich gebe dir alles, was du willst. Sag mir, was du nehmen willst, ich gebe es dir. Und dazu sind wir auch aufgerufen. Wir müssen unserem Herrn keine Gelübde leisten. Wir müssen keine guten Werke tun, damit er uns hilft und damit er uns rettet. Seine Rettung ist das Geschenk seiner Gnade, die wir nicht verdienen können. Aber wir können unsere Dankbarkeit zeigen, indem wir dieses geistliche Leben, das er uns geschenkt hat, für ihn hingeben. Sind wir bereit, dafür unser Liebstes Gott zu geben? Sind wir bereit, Schritte zu tun, Entscheidungen zu fällen, die zuerst dem Königreich Gottes dienen und ihm Ehre machen? Auch wenn das heißt, dass wir dafür das Wertvollste oder das für uns Wertvollste, das wir haben, loslassen müssen. Wir werden dabei nichts verlieren, sondern vielmehr gewinnen. Matthäus 6,33 sagt der Herr: Trachtet oder sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Jephtha hat in seinem Glauben zuerst das Reich Gottes gesucht. Bist du bereit, ihm nachzufolgen darin? Du wirst erfahren, was der Herr versprochen hat, das wird er auch halten. Was er gesagt hat zu Petrus in Markus 10, 28, sagte Petrus zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben alles hingegeben für dich. Was bekommen wir dafür, Herr? Und Jesus antwortet: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt und in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Der Herr wird geben, was er versprochen hat. Amen. Amen.